Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Metal Hammer Podcast 2026, Episode 120 am 9.01. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler für euch am Mikrofon.
So wie Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Ein gesundes und glückliches neues Jahr euch allen da draußen. Wir hoffen, ihr habt es gut rein und rüber geschafft.
Und schafft es auch gut durch.
Ich denke gerade über guten Rutsch nach, weil es mich heute ungelogen auf einer von Neuschnee bedeckten Eisscholle richtig schön hingehauen hat.
Berlin ist ein gefährliches Pflaster, haben alle gesagt, dass man hier hingezogen
ja,
ist.
Ja, in der Tat.
Jetzt stimmt's.
Ich glaube, sie haben was anderes damit gemeint, aber jetzt ist es passiert.
Ja, weißes Pulver, gefährliche Straßen, es stimmt einfach alles, was man
richtig
über die Stadt hört.
Genau, und man fällt schneller, als man guckt. So, wie geht's hier denn los?
So stürzen wir ins Jahr und durchs Jahr. Es geht los wie immer mit frischer Energie, die ein frisches Jahr mit sich bringt.
Energie?
Oder ist sie nach 9 Tagen schon wieder aus? Es geht weiter wie immer mit einem Stargast, selbstverständlich. Und zwar haben wir diesen am Start.
Ja, zwei Stargäste sogar. Und zwar Miland Mille-Petrozza und Frederik Leclerc von The Mighty Creator Has Returned.
Außerdem gucken wir, wer in der Metal World noch so gecrushed hat in den letzten Wochen und was euch crushen wird in den nächsten 2 Wochen, nämlich den wichtigsten Alben der nächsten 14 Tage. All das haben wir für euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst Kommentare da, lasst Sterne da, abonniert den Podcast auf allen Kanälen, die ihr so abonnieren könnt, teilt das, sprecht darüber, sprecht mit uns und schreibt uns an redaktion@metal-hammer.de, was euch so auf dem Herzen liegt.
Yes.
Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf den Austausch mit euch und dass ihr uns zuhört und dass ihr uns im Heft lest und dass ihr aufmerksam, denn nachher wird abgefragt, aufpasst bei dem, was jetzt kommt.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, du hast schon gesagt, du bist dieses Jahr reingerutscht bereits. Andere sind, wie es sich gehört, vor dem TV-Gerät reingerutscht und haben die letzte Episode von Stranger Things noch in der Nacht von Silvester auf Neujahr. Ist es so rum richtig?
Ja, richtig. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ich habe es dann tatsächlich am Neujahrsabend mir angesehen.
Und es war ein schönes Finale, oder?
Herrlich. Hinten raus vielleicht ein Tick zu kitschig, sorry for Spoiler.
Ah, das musste, oder?
Ja, herzzerreißend.
Ja, also ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass von den 2 Stunden die letzte Stunde halt so ein Ausklang war und ein Abschied von den Charakteren, die man 10 Jahre begleitet hat. Ich fand es schön. Es war viel Tränendrüsengedrücke und manchmal auch ein bisschen arg.
Schöner Kontrast. Erst stumpfe Gewalt und Köpfe werden mit Äxten abgehackt und dann alle einmal auf die Tränendrüse gedrückt.
Ja. Dafür sind relativ wenig Leute traumatisiert aus dem Ganzen hervorgegangen eigentlich. Und der Übergang zwischen purer Gewalt und großer emotionaler Abschiedsdrama war natürlich, wie es sich gehört, mit einem Heavy-Metal-Stück unterlegt. Also ihr merkt, wir sprechen gerade über Stranger Things Finale. Spoiler, 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 falls man noch Spoiler-Alarm geben muss jetzt nach ein bisschen über einer Woche. Und wir sagen, glaube ich, auch nichts zu Dolles über die Handlung, müssen aber zumindest damit es überleben ein paar Leute. so viel vielleicht. Und feiern einen Schulabschluss. Und bei diesem Schulabschluss, und darum ist dieses Thema jetzt auch relevant für diesen Podcast, falls ihr euch gefragt habt, sind wir hier bei der freiwilligen Filmkontrolle von Rolling Stone gelandet? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid immer noch beim Metal Hammer Podcast. Und warum ist Stranger Things trotzdem für uns relevant?
Wegen Iron Maiden!
Iron fucking Woo! Maiden! Im Stranger Things Finale. Super toll, nachdem Metallica schon im Finale der, ich glaube, 4. Staffel waren, haben es Iron Maiden ins große Finale geschafft und sprengen den Schulabschluss.
Mega.
Sozusagen.
Genauso würde ich mir das auch vorstellen.
Ja, sehr, sehr schöne Szene und sehr toll eingeflochten das Ganze und sehr toll aufgebaut. In der 4. Staffel kommen Metallica natürlich auch deshalb ins Spiel, weil Eddie, ich glaube, Manson war der Nachname, als Heavy-Metal-Fan eine große Rolle in der 4. Staffel spielte. Spoiler, 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 diese Staffel hat er nicht überlebt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass die Demo-Fledermäuse ihn gecached haben, die...
Gecrushed quasi.
Und gecrushed, die komischerweise danach, glaube ich, nie wieder vorkam. Aber egal. Dafür waren sie wichtig.
Metal-Fledermäuse.
Genau, er hat, glaube ich, zunächst, um die Fledermäuse abzulenken von den anderen, hat er, glaube ich, Master of Puppets selber auf der Gitarre gespielt oder so.
Geiler Scheiß.
Schwachsinnig, aber großartig. Und hat im Lauf dieser Staffel auch irgendwann mit einem Tape rumgefummelt, nämlich eine Iron Maiden Musikkassette. Und weil jetzt zum Staffelfinale nochmal groß auch an Eddie gedacht wurde und quasi ein Schulabschlussfeier, so wie er sich das gewünscht hat, zelebriert wird, kommt exakt ein Iron Maiden Song von diesem Tape auch zum Spielen. Und zwar ist es The Trooper,
Geil. Der
da auf einmal ballert. Das freut, das ist eine der schönsten Szenen in dieser Episode mit vielen schönen Szenen.
Ja, und Iron Maiden haben es natürlich auch auf ihren Socials selber aufgegriffen und scheinen da ja durchaus auch ein bisschen stolz drauf zu sein. Zu Recht.
Bestimmt haben auch wieder ein paar neue Leute die Band dadurch kennengelernt, was auch eine schöne Sache ist. Ich habe irgendwie auch gehört, dass super viele Leute den Prince-Song, der dann da später auch lief, shazamt haben sollen. Da gab es so einen richtigen Peak.
Krass.
Das habe ich von Iron Maiden so jetzt nicht mitbekommen. Also kannten den vielleicht auch schon alle, kann auch sein.
Naja, irgendwoher hat Eddie ja auch seinen Namen und also das, ich glaube, diese Verbindung war dann schon relativ
deutlich. Ja, schon. Trotzdem gucken Stranger Things vielleicht auch ein paar 14-Jährige, die mit Maiden noch nicht so vertraut sind und jetzt dann aber
ja. Schön
positiv aufgeladen, damit eine Berührung.
Ja, das war eine,
das ist eine gute Sache.
Ja, das war eine gute Szene dafür und das ist eine gute erste Berührung mit dieser Band, die wahrscheinlich dazu inspiriert, auch noch ein bisschen tiefer zu graben, hoffentlich.
Ich empfehle dafür unter anderem den Metal Hammer Podcast, aber auch das Metal Hammer Magazin, metalhammer.de und was wir sonst im Angebot haben.
Zum tiefer
Graben. Herzlich willkommen. Ja.
Schön.
Willkommen bei uns.
Hi.
Ja, mit Abschieden ging das ja auch anderswo los und zwar bei Subway to Sally.
Ja, eine überraschende personelle Wendung gibt es da, haben sie zu Beginn des Jahres verkündet, ziemlich genau ein Jahr nach ihrem bis dato letzten Album Postmortem und nur relativ kurz nach den eisheiligen Nächten 2025 hat die Band bekannt gegeben, dass Gründungsmitglied Simon Levko seinen Hut nimmt. Der Gitarrist erklärte Folgendes: Liebe Subway to Sally-Familie, nach 35 Jahren ist es Zeit, ein Kapitel zu schließen. Ich verlasse Subway to Sally. Die Band war für mich über Jahrzehnte hinweg viel mehr als nur Musik. Sie war zu Hause, Abenteuer, Herausforderung, Freundschaft, Bühne, Herzklopfen. Wir haben unzählige Kilometer, Konzerte, Festivals, Studiotage, viele Höhen und auch schwierige Momente erlebt. Es war eine lange und aufregende Reise, die für mich nun endet. Dann sagt er noch Danke an alle. Subway to Sally wird weitergehen und ich wünsche meinen Bandkollegen dafür Kraft, Inspiration und Rückenwind. Danke für 35 Jahre Abenteuer.
Das ist krass, nach 35 Jahren so einen Schlussstrich
zu ziehen. Ja, so sein Statement. Gut zu hören, dass es für Subway to Sally weitergeht. Dafür war ja nach den Äußerungen zu den letzten Alben nicht unbedingt auszugehen. Aber natürlich ist es immer schade, wenn ein Gründungsmitglied eine Band verlässt. Im Fall von Simon Levko besonders, finde ich, inmitten dieser vielen tollen Musiker geht er oft so ein bisschen unter, habe ich so den Eindruck. Aber er ist ein ganz besonderer Mensch und dank seiner ruhigen und besonnenen Art auch ein wichtiger Teil in diesem großen Bandgefüge. Ich durfte Subway to Sally ja vor einigen Jahren anlässlich ihres Albums Himmelfahrt in Potsdam und Umgebung besuchen und konnte mir dabei auch mal ansehen, wo Simon aufgewachsen ist, inklusive Kaffeebesuch bei seiner Mutter, die dann auch ihre Mappe mit den gesammelten Presseberichten über Subway to Sally hervorgeholt und gezeigt hat. So nah kommt man an die meisten Bands natürlich nicht ran und für diese wirklich herzerwärmenden Einblicke bin ich Ihnen und natürlich auch Simon immer noch dankbar. Von dem her wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Bin gespannt, wie es für ihn weitergeht. Und hey, immerhin ist jetzt die Namensproblematik mit den vielen Simons gelöst.
Ja, das war eine super schöne Titelgeschichte damals und schön, dass die Band dich da so nah rangelassen hat und sich so offenbart und gezeigt hat und zeigt halt, wie herzlich und familiär die alle sind und entsprechend schwer fällt es bestimmt allen. Aber schön, dass weitergeht. Die nächste Tour steht ja auch schon wieder an.
Ja, eine Akustik-Tour
genau.
In der Kirche. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, im März, glaube ich, geht's los und ich glaube, Berlin sogar eines der ersten, wenn nicht gar das erste Konzert der Nackt-3-Reise von Subway to Sally, dann in neuer, nämlich etwas verschlankter Besetzung, was im Akustik-Setting ja noch nichts ausmacht. Wie sie später damit umgehen werden, wird sich dann zeigen müssen. wie es auch weitergeht, besetzungstechnisch bei Haken, wie auch immer man sie aussprechen möchte, auch noch nicht hundertprozentig klar. Hier sind zwei Bandmitglieder ausgeschieden bei den britischen Progressive-Metallern, was nahe liegt, dass sie vielleicht Haken heißen und nicht Haken.
So.
Wie sie gerne so aussprechen.
Heute für Sie am Mikro Englischlehrer Sebastian Kessler.
Sebastian Kessler, bitte. Ja. Charlie Griffith, Gitarrist, und Connor Green, Bassist, sind aus der Band ausgeschieden. Haken informieren dazu: mit schweren Herzen geben wir bekannt, dass Charlie Griffith, tatsächlich mit TH und S hinten, leck mich am Arsch, und Connor Green Haken verlassen müssen. Wir sind unglaublich dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam damit verbracht haben, Musik zu machen, die Welt zu bereisen und Dinge zu erreichen, von denen wir dachten, sie seien unmöglich. Also auch ein sehr harmonisch formuliertes Abschiedsstatement. Wie es für Sie und für Haken weitergeht, ist noch offen, wohingegen The Gathering ja recht konkrete Pläne zumindest für dieses Jahr und die anstehende Tour haben, nachdem ihre Sängerin Silje Wergeland ihren Ausstieg verkündet hat. Mir war gar nicht so richtig klar und bewusst, ob sie noch in der Band ist und wie ihr Status ist, nachdem The Gathering angekündigt hatten, wieder mit Annette van Giersbergen zu touren und ich glaube sogar eine Jubiläumstour zum Mendelian-Album. Sie ist wieder zurück und dann vielleicht jetzt auch wieder fester, nachdem Silje die Segel streicht. Schade, dass sie geht, weil The Gathering waren richtig lange auch mit ihr unterwegs, haben viele tolle Alben gemacht, aber natürlich Annette war immer und für viele bis heute die The Gathering-Sängerin, weil sie halt bei den wichtigsten und bei den Durchbruchalben einfach dabei war. Und bis heute sehr präsent, einfach auch als Solokünstlerin.
Ja, beobachten wir mal, wie das weitergeht bei beiden bzw. allen drei Formationen.
Ganz genau, ein neues Album ist nämlich noch nicht draußen. Da liegen in diesen Tagen andere vor.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Bleiben wir bei Female Fronted, sagt man nicht mehr, aber Bands mit
Mailbacked heißt das, habe ich gehört.
Das möchte ich so nicht sagen, weil ich glaube, das macht alles noch schlimmer, weil das die Frauen einfach komplett dann auslöscht aus dem ganzen Konstrukt.
Egal.
Hört übrigens Klangbeispiele in der Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Den Link dazu findet in der Episodenbeschreibung. Und wir beginnen mit Album-Releases vom heutigen 9.01. und starten mit Beyond the Black und ihrem neuen Album Break the Silence. Beyond the Black, 2014 gegründet, 2015 erschien das Debütalbum und in den mehr als 10 Jahren seitdem hat sich die deutsche Symphonic Metal Band als feste Szenegröße etabliert. Zwischenzeitlich hatten sie mal eine recht unmetallische Phase, die haben sie glücklicherweise hinter sich gelassen und mit dem bandbetitelten Vorgängeralbum aus 2022 sich wieder sehr gut gefangen und verfestigt und setzen diesen Weg mit dem neuen Album Break the Silence jetzt konsequent fort. Sie schaffen es auf dem Album wirklich ihre Stärken zu betonen, also die Schnittmenge aus symphonischem Gothic Metal und stiloffenem Modern Metal. Ja, das Ganze ist poppig auf seine Art und Weise, im Sinne von, es ist melodisch, es ist zugänglich und es ist sauber produziert. Trotzdem krachende Gitarren, krachendes Schlagzeug und durchaus auch harte Momente in dem Ganzen. Hervorstechend auf diesem neuen 6. Album sind die multikulturellen Einflüsse. Da gibt es zum Beispiel den französischsprachigen Song, ich versuch's mal, La vie est un cinéma. Dann gibt es rituell beschwörenden Gesang von einem bulgarischen Chor im Song Let There Be Rain. Es gibt die Gastsängerin Asami von den japanischen Power-Metallerinnen Love Bites im Song Can You Hear Me? Auch wenn der an sich nicht sonderlich japanisch klingt, aber trotzdem international besetzt zumindest. Und dann gibt es noch traditionell afrikanische Elemente im Opener Rising High. Also damit hat das Album sowas von einer kleinen musikalischen Weltreise durchaus, klingt aber trotzdem schlüssig und in sich konsistent und einfach sehr abwechslungsreich dadurch. In The Art of Being Alone ist dann auch noch Chris Harms von Lord of the Lost als Gastsänger zu hören. Er ist ja sehr untriebig und gibt kaum einen Monat, wo er mal nicht auf irgendeiner Platte zu hören ist, aber immer schön, dass er am Start ist und wenn er am Start ist und hat immer eine sehr beeindruckende Performance und so auch hier auf diesem neuen Beyond the Black Album. Getragen wird das Ganze aber natürlich durch Sängerin Jennifer Harben, die das ganze Geflecht mit klarem und kraftvollem Gesang zusammenhält. Ob das jetzt wie in Like a Hologram mal ein bisschen härter zugeht, zumindest für Genreverhältnisse, oder wie in Weltschmerz, dem ersten deutschen Song der Band, wirklich hauchzart. Weltschmerz, wirklich ein sehr herausragender Song auf dem Album und im ganzen Beyond the Black Kosmos. Das klingt eigentlich wie so Indie-Gothic-Pop und eher wie Sophie Hunger als das, was man von Beyond the Black erwartet. Also wirklich ein spannender und sehr einzigartiger Song. Erstmals schaffen es Beyond the Black außerdem, die Klischeefalle komplett zu umrunden und keine growlenden Beauty and the Beast-Momente einzubauen. Und damit ist das Album tatsächlich ihr bisher reifstes, reichhaltigstes und buntestes.
Ja, kurz kommen mal Growls vor, glaube ich, in einem Song.
Schon, es wird mal gegrowlt, aber es ist nicht diese Question and Answer, ja. Hier brüllt einer, dann sind sie irgendwie schön. So, es wird mal im Hintergrund gegrowlt, aber es ist immer echt schön eingeflochten.
Ja, pointiert, genau. Ja. Es ist natürlich prinzipiell super einfach, Bands wie Beyond Black als ja, kommerziell zusammengestelltes Produkt der Industrie abzutun. Aber wenn man ehrlich ist, dann wird ihnen das schon längst nicht mehr gerecht. Mhm. In den über 10 Jahren ihres Bestehens hat sich die Truppe also stark weiterentwickelt und in ihrer heutigen Reinkarnation zusammengefunden. Das aktuelle Line-Up wirkt auf mich auch sehr harmonisch und stimmig.
Ja, total.
Und in meinen Augen hört man das auch der Musik an. Das 6. Album Break the Silence wartet eben nicht nur mit einem tollen Thema auf, das erwähnst du, glaube ich, jetzt noch nicht, sondern beginnt im Einsteiger Rising High auch mit ganz spannendem Doppelgesang. Also natürlich Jennifer Haben stimmlich herausragend wie üblich, aber auch die männliche Co-Stimme bringt hier viel gute Laune rein. Deswegen ein relativ guter Einsteiger. Der folgende Titeltrack klingt emotional und packend, wartet auch mit tollen Riffs auf. Das hat durchaus Ohrwurmpotenzial. Grundsätzlich haben viele Songs des Albums einen eher düsteren und härteren Anstrich, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. So ein bisschen schwächer wirkt einzig das ruhigere und auch irgendwie orchestrierte Ravens. Das, mit dem konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Darüber hinaus punktet Break the Silence aber, wie du erwähnt hast, mit einer Vielzahl von Gästen und Sprachen. Also da ist wirklich fulminant, steckt da was drin. Weltschmerz tatsächlich deutsch, schön, philosophisch, gefühlvoll, also sehr unterhaltsam alles, sehr vielfältig. Und mit all diesen Ausstattungsmerkmalen klingt die Platte super abwechslungsreich, unterhaltsam und macht wirklich Spaß. Kann man bedenkenlos Leuten empfehlen, die starke Frauenstimmen und gut konzipierte melodische Metal-Alben mögen. Ich würde allerdings tatsächlich jetzt mal diskutieren wollen, ob das eigentlich noch als Symphonic Metal durchgeht.
Sehr Gothic Metal mit Symphonic Ansätzen oder so? Oder ist es Modern Metal mit Symphonic und Gothic Elementen?
Also es sind schon einzelne Orchestrationen drin, aber ja. So richtig symphonisch ist das ja nicht durchgehend eigentlich.
Ähnlich wie bei Within Temptation, die man auch immer noch so als Symphonic Metal betitelt, weil es da irgendwie herkommt und weil so dieses ganze Bandkonstrukt so nach Symphonic Metal aussieht und früher halt mal war, auch wenn sie jetzt was anderes machen. Der Weg von Beyond the Black ist da eigentlich ganz ähnlich.
Wobei die noch nicht so krass modernen Einflüsse haben.
Nee, nicht ganz so krass modern und auch nicht so ganz, ja, Within Temptation drehen ja stilistisch sehr frei irgendwie in dem, was sie tun. Das tun Beyond the Black in der Form noch nicht, aber trotzdem ist es so eine ähnliche Richtung zumindest. Nee, es ist kein klassischer Symphonic Metal mit Großpomp-Orchester. Es ist alles schön orchestriert, aber es ist, ja, was ist es? Modern Gothic
Metal.
Symphonic Metal.
Metal, Dark Metal, keine Ahnung. Was ist eigentlich Dark Metal?
Ja, das vielleicht.
I don't know. Jedenfalls ein schönes Album, das sogar mich begeistern konnte. Und schön. Das ist nicht immer der Fall. Auch aus den Staaten gibt es tolle neue Musik, die kommt von Alter Bridge. Die Band muss man vermutlich gar nicht mehr groß vorstellen. Sie entstand 2004 aus der Asche von Creed und ist seitdem erstaunlich konstant besetzt, nämlich mit immer denselben 4 Leuten. Das federführende Duo Miles Kennedy und Mark Tremonti hat also wirklich einen Output, der immer wieder aufs Neue erstaunt. Neben ihrer Hauptgruppe veröffentlichen beide in regelmäßigen Abständen auch Soloalben. Kennedy ist außerdem mit Slash in dessen Band zugange. Und am 9. Januar erscheint nun das mittlerweile 8. Studiowerk Alter Bridge, das die Band also nach sich selbst benannt hat. Von einer klanglichen Neudefinition kann allerdings nicht die Rede sein. Also Alter Bridge machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben, legen vielleicht noch eine Schippe drauf. Geboten ist auch auf Alter Bridge deftiger Alternative Metal mit ja, so brodelnden Riffs und satten Groove, gekrönt von der ja, sehr charakteristischen Stimme Kennedys und auch auffälligen Soli, wie beispielsweise in Rue the Day. Stücken wie Power Down gelingt scheinbar spielend leicht die Verbindung aus Härte in den Strophen und dieser typischen melodischen Öffnung im Refrain. Klingt aber nicht so typisch nach Schublade irgendwie. Besonders hervorsticht in meinen Ohren das super anschmiegsame Tested and Able, das sich bei mir zu so einem richtigen Ohrwurm entwickelt hat. Ich kann auch nicht ganz begründen, warum, aber irgendwie bleibt der hängen, finde ich. Nicht so ganz erschließen sich dagegen Scales Are Falling und der 9-Minüter Slave to Master, der das insgesamt über einstündige Werk beschließt. Also wir haben es hier mit einem ganz schönen Brocken das zu tun. Viel. Bemerkenswert ist allerdings auch, dass die beiden Protagonisten hin und wieder scheinbar mühelos so die Rollen wechseln. Also Gitarrist Tremonti kann auch super gut singen und Sänger Kennedy spielt wunderbar Gitarre. Also schon großartig, wenn man derartiges Talent in einer Band versammelt. Auch wenn es für meinen Geschmack so ein Ticken zu lang geworden ist, ist Alter Bridge ein weiterer Beweis dafür, dass die Band einfach kein schlechtes Werk abliefern kann und ich freue mich jetzt schon sehr auf die Tour, die am 15. Januar in Hamburg beginnt. Mhm.
Alter Bridge ist so eine Band, die packt mich auf Alben immer nur so halb. Ich gucke mir die sehr gerne live an. Ironischerweise gerade die ruhigen Momente und auch so kleine Akustikshows gefallen mir bei Alter Bridge live besonders gut. Alter Bridge, das Album, gefällt mir jetzt aber dann doch besser als gedacht. Auch wegen richtig vielen kernigen Riffs und natürlich immer der tollen emotionalen Gesangsstimme von Miles Kennedy, die die Band eben auch auszeichnet. Trust in Me ist so ein Song, der hat mir besonders gefallen. Der erwischt so einen schönen Punkt aus düsterem Groove-Riff und erhellenden Melodien. Disregarded hat mich fast so ein bisschen an Disturbed erinnert, was die Riffs und den Groove angeht.
Das ist halt so amerikanisch einfach.
Genau,
so
sehr, sehr amerikanisch. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb das Album mir nicht so richtig aufblüht. Mir gefallen die Riffs und die Strophen, die oft ein bisschen zackiger und härter sind, sehr gut. Und der Refrain, du hast schon gesagt, es ist nicht schematisch. Es ist schon immer anders und fließt natürlich, aber trotzdem schon immer sehr ähnlich. Der Refrain macht ihn auf einmal so auf, aber packt mich nicht. Ich bin ja ein Fan von Refrains und die sind alle nett, aber holen mich nicht so richtig ab. Also ich bin nicht hellauf begeistert von diesem Album, weil es für meine Vorlieben einfach zu amerikanisch, zu alternative-rockig ist, zu wenig Metal. Mhm. Trotzdem habe ich innerhalb dieser über eine Stunde durchaus mein Spaß damit und sind genug gute Songs und genug gute Riffs drauf, um dann auch live wieder Laune zu machen.
Die Frage ist eigentlich,
das klang jetzt auch negativer, glaube ich, als ich meinte.
Nee, das klang durchdacht. Die Frage ist eigentlich, was ist denn die optimale Spielzeit eines Albums? Weil für mich sind das
45 Minuten.
Nee, für mich sind es, glaube ich, nur 40 Minuten.
Oh, um dann auf der Tape-Seite noch ein Lieblingslied dahinter spielen zu können.
Nee, um es dann einfach nochmal laufen zu lassen, dann kommt man schön auf nicht ganz anderthalb.
Aber ja, sowas ist eine ideale Länge.
Aber also eine Stunde.
Es gibt weniger Alben, die mir tragen.
Eine Stunde ist mir persönlich einfach zu lang. Und Doppelalben, also da gibt es nur sehr, sehr wenige Ausnahmen, wo das funktioniert. Über Triple-Alben weiß ich gar nicht. Also ja, Swallow the Sun war ein schönes Beispiel.
Haudegen.
Habe ich Haudegen natürlich mit Blutscheißen, nein, Blutschweiß.
Blutschweiß und Tränen.
Genau sowas. Mit einem Herzen aus so.
Aber auch da waren nicht alle Songs gleich gut.
Nee, ja, das ist auf den wenigsten Triple- und Doppelalben und Einstündern der Fall, glaube ich. Aber ja, also.
Nein, aber
bei Alter Bridge stimmt irgendwie die Qualität immer und ob es jetzt zwei oder drei Songs mehr oder weniger sind, ist da am Ende auch.
Nein, es ist ein sehr gutes Alternative-Rock-Album.
In der Tat. So, jetzt bin ich gespannt, wie sehr wir uns gleich streiten werden. Weil es jetzt nämlich von Amerika wieder, naja, nicht ganz zurückgeht.
Nach Franken.
Franken.
Nach Franken.
Mittelfranken.
Es gibt keinen Grund zu streiten. Im House of the Rising Sun sind einfach alle Freunde.
Das aber manche wollen es nicht betreten. Das ist das Problem daran. Fang doch mal an. Ich gebe danach den Spaß.
House of the Rising Sun, das neue JVO-Album, erscheint 31 Jahre nach dem Debütalbum und mit der Band ist noch zu rechnen und vielleicht mehr denn je.
So. Das nennt man heutzutage einen Hot Take, glaube ich, oder?
Ich glaube, junge Leute nennen das Hot Take. Ich wollte sagen, ich stelle die steile These auf. House of the Rising Sun ist das beste JVO-Album seit Rosa Armee-Fraktion aus dem Jahre 2002. Prove me wrong.
Ja.
Nicht, dass seitdem alles schlimm gewesen wäre, aber bei den meisten Alben, die seitdem erschienen sind, gab es doch gewisse Songs oder auch mal Strecken, die mir zu nervig waren, die ich geskippt habe, die eher so als, ja, die nicht so richtig gezündet haben, sage ich mal. Also ja, ich bin vorgeprägt, sowohl in Sachen Herkunft als auch in Sachen musikalischer Sozialisation haben JWO bei mir immer eine Rolle gespielt und haben einen Stein im Brett. Das sagt man so, oder?
Ja. Ich glaub
schon, ja.
Man könnte auch sagen, du hast die rosa-rote Brille auf.
Das habe ich eben nicht, weil ich kann durchaus, ich fresse nicht alles gleichermaßen. Ich mag die Band, ich mochte sie live immer, ich mag von jedem Album was und kann grundsätzlich mit ihnen was anfangen und mag diesen blödsinnigen Humor auch sehr, sehr gerne. Trotzdem lobe ich jetzt nicht alles in den Himmel, was sie tun, nur weil es blödsinnig ist, aber dieses Album ist tatsächlich ein Goldstück in der rosaroten Diskografie. So lyrisch lustig und musikalisch so hochwertig durchgehend war schon lang kein Album mehr von ihnen und sind wenige Comedy-Metal-Alben überhaupt. Und das weiß ich wertzuschätzen. Das Album klingt wirklich so, als hätten sie im Studio einfach jede Menge Jugendlichen ungezwungenen Spaß gehabt und den gut festhalten können auf Tonträger. Da gibt es mal selbstreferenzielle Songs wie House of the Rising Sun, was natürlich eine Coverversion ist von House of the Rising Sun. Aber, und hier kommt das Kunstvolle ins Spiel, mit einem eingeflochtenen Manowar-Schwenk, der so aus dem Nichts kommt und einen so mit einem wie zum Teufel ist das passiert zurücklässt. Dann geht es natürlich auch mit Trinkfreudig zu, wie in Kafump und auch augenzwinkernd aufs eigene Alter schauend in Ma Metal mit schönen Zeilen wie auch objektiv gesehen, was die Kids heute so hören, das kann doch wirklich nicht angehen.
Da gehe ich ja mit, aber...
Stinkefinger ist eine Deutschrock-Parodie, so im Stil von Die Tote Hosen bis Böse Onkels und greift einfach all die Elemente aus diesem Deutschrock so wunderbar auf, dass es wahrscheinlich ungewollt der beste Song des Genres in diesem Jahrzehnt oder seit einem Jahrzehnt vielleicht sogar geworden ist. Power sucht Wolf, wunderschöne Powerwolf-Parodie und ich möchte diesen Song sehr gerne von Powerwolf intoniert und von Attila gesungen hören. Ich glaube, das wäre richtig, richtig groß. Auch da wieder sehr schöne textliche Ideen von wir laufen ständig im Mondschein rum, da wird später draus, wir trinken ständig nur Mondschein rum und später noch am Schlagzeug sitzt bei uns der Wolfram rum. Sorry, finde ich halt witzig. Dann bereits dieses Jahr auf den Open Airs erprobt, der Song, eine der frühen Singles des Albums The Bussi, eine Parodie auf das Rammstein-Lied Pussy, aber mit bayerischem Bierzelt-Schwachsinn zusammengeworfen. Wie großartig ist das? Mich begeistert da, wie sie mit großartigem handwerklichen Können Blödsinn bewusst fabrizieren und vor allem auch bei den Coverversionen die Trademark-Stile und Sounds der persiflierten Bands wirklich großartig kopieren, als wäre es das Leichteste der Welt. Das Verhältnis zwischen Eigenkompositionen, die gelungen sind, und Coverversionen ist dieses Mal auch wieder perfekt austariert. Dafür können sie ja selten was, weil ihnen nicht immer alle Coverversionen freigegeben werden, aber hier ist das Verhältnis echt sehr, sehr rund. Alle 12 Nummern machen Spaß, sprühen vor Kreativität und Freude und Liebe zu Musik im Allgemeinen und Metal im Speziellen und ja, House of the Rising Sun macht Spaß, wenn man sich reintraut. Und nun sie.
Ja, ich gebe mal wieder den Spaßverderber. Also ohne jetzt im Detail über die Qualität dieses speziellen JWO-Albums urteilen zu wollen und können, muss ich zugeben, ich komme mit dieser Band einfach nicht klar. Also ich erkenne durchaus an, dass sie auf House of the Rising Sun ein paar sehr kreative Ideen umgesetzt haben. Aber das trifft einfach nicht so meinen Humor. Ma Metal mag noch ganz witzig sein. Der Titeltrack mit seinem Englisch-Deutsch-Mischmasch klingt für meinen Geschmack aber einfach nur dümmlich und plump.
Aber der Manowar-Schwenk.
Ähnliches gilt für Vito, wir machen Krach. Das Riff zwar schön, der Text ist mir aber einfach zu flach. Also was soll das denn?
Genau das.
Ja, genau. Ich befürchte, dass ich da bei deutschen Texten grundsätzlich auch etwas empfindlicher bin und weniger über Irritationen hinwegsehen kann als jetzt bei englischen Texten. Die Deutschrock-Verballhornung Stinkefinger ist okay provokant, muss ich anerkennen. Auch super lustiger Veritas Maximus Seitenhieb.
Als hätte Kevin Russell seine Band versehentlich falsch benannt.
Ja, gut, dass das mal jemandem aufgefallen ist. Sehr schön. Aber also ganz ehrlich, das Rihanna-Cover I Kissed a Girl mit hahaha, bisschen angepasstem Text ist irgendwie überflüssig.
Ist der Text überhaupt angepasst? Ich dachte, der Witz ist, dass der Text gar nicht angepasst wäre sogar. Ich dachte, daraus ergibt sich der Gag in dem Fall. Dass er singt, dass sein Boyfriend bestimmt es nicht meintet, wenn er ein Girl küsst. Ich dachte, das wäre der Gag.
Vielleicht.
Aber whatever.
Ja, müssen wir nochmal nachhören, wie genau. ja, und dann natürlich diese wirklich sehr offenkundigen Bandanbiederungen. Power sucht Wolf, Bussi, Vogue on the Smarter. Alter,
ja, das ist ein bisschen
mein Arsch als Voyage, Verballhornung. Ich weiß nicht, also das finde ich einfach nur peinlich und ganz und gar unlustig, auch wenn ich jetzt noch ein bisschen lachen muss. Also es liegt ganz bestimmt an mir, aber ich kann wirklich nicht nach jetzt aufzulachen, sonst muss ich mitlachen. Ich kann einfach...
Darum geht's.
Ja, kann einfach nicht nachvollziehen, wie man das einfach A, gut finden und B, für voll nehmen kann. Und dabei habe ich ja die Farbe Pink noch gar nicht mal erwähnt.
Und man muss es gar nicht mal voll nehmen. Man kann es durchaus auch nüchtern hören und einfach vom Lachen betrunken werden.
Für voll nehmen, aber naja. Das ist, glaube ich, generell ein Streitthema innerhalb der Szene. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Bitte kommentiert, was haltet ihr von Hits wie Vogue on the Smarter und Mein Arsch.
Aber auch Bussi und Power sucht Wolf. Wir steigern das Niveau.
Noch weiter, das geht ja kaum.
Am 16.01.
Ja, da kommen wir zu einer Veröffentlichung. Jetzt ist ja auch ein harter Schnitt einfach. Also
durchaus.
Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt rüberbringen kann.
Wir können das, wir schaffen das, weil das macht den Metal aus.
Ja, genau. Die großen farblichen Kontraste. Wir kommen da zu einer Veröffentlichung, auf die ich mich besonders gefreut habe. Die Schweden Soen haben sich in den letzten Jahren also wirklich zu einer meiner Lieblingsbands entwickelt. Was ich von ihnen 2025 live gesehen habe, also in Wacken, bei strömendem Regen, mit vollgelaufenen Gummistiefeln und durchnässter Hose und aber auch im Trocknen beim Ultima Ratio Fest, war wirklich große Klasse, hat mich schwer begeistert. Kurz zur Bandgeschichte, gegründet wurden sie als eine Art Supergroup, wie auch immer man das sehen möchte, vom ehemaligen Amon Amarth und Opeth-Schlagzeuger Martin Lopez. Der große Trumpf der Band ist allerdings neben vielen versierten Künstlern Sänger Joel Ekelöf, dessen Stimme unglaublich viel Gefühl einbringt und den Progressive Metal mit einer sehr charakteristischen Note versieht. Bei Reliance handelt es sich nun um das 7. Album der Truppe und sie haben sich redlich bemüht, noch mehr harte Riffpower an den Tag zu legen, um endlich in die Metal-Archives aufgenommen zu werden, wo sie bis heute nicht sind, was insbesondere Lopez sehr, sehr, sehr stört. Ich weiß auch nicht, was das soll. Wer macht das denn? Also, bitte Petitionen an Metal Archives. Einer der besten Songs steht gleich am Anfang, nämlich das großartige Primal, das mit einem zeitgenössischen, schönkritischen Text aufwartet und auch den besagten harten Riffs. Ähnlich hart klingen Mercenary mit der tollen Zeile Crowding Vultures into Kings sowie Axis und Drifter. Einige Stücke des Werks zeichnet auch so ein sakraler Hauch aus. Also wir hören da Chöre, Hall, ein paar andere Elemente und das Thema spielt auch in den Texten immer mal wieder eine Rolle. Zudem gibt es krasse Kontraste zwischen fragil und eruptiv, beispielsweise in Discordia. Super umschmeichelnd klingt Ekelofs Stimme in Huntress und auch vor allem der Klavierballade Indifferent, die also wirklich zu Herzen geht. Balladen haben es bei mir in der Regel ja wirklich schwer. Wenn ich mal eine mag, muss es schon eine gute sein. Ja, und ein Überhit wie mein geliebtes Antagonist vermisse ich auf Reliance zwar, aber in der Gesamtheit haben es Soen schon wieder mal geschafft, ein tolles Album abzuliefern, das ja viel Kritik äußert, aber auch jede Menge emotionalen Zuspruch und empowernde Momente beinhaltet. Wenn man diese Band hört, fühlt man etwas. Also es lässt einen nicht kalt. Und genau das wird einmal mehr in unserem Soundcheck belohnt. In der Februar-Ausgabe gewinnen sie diesen nämlich zum insgesamt dritten Mal.
So viel härter finde ich es tatsächlich gar nicht als die Vorgängeralben. Die lauter gedrehten Gitarren, mehr Gitarren habe ich so bewusst nicht wahrgenommen, aber wird durchaus sein. Und dass sie nicht in den Metal Archives stehen, ist tatsächlich, muss ein Fehler sein. Was soll das? Großartiges Album, muss ich vorausschicken. Hat es deshalb schwer, weil der Vorgänger schon so großartig war.
Und der Vorgänger vor dem Vorgänger.
War der noch besser?
Also es war eigentlich, ich glaube, mit Imperial bin ich, glaube ich, abgehoben in Sachen Soin.
Es war aber auf dem Vorgänger, wo Songs drauf waren, die ich einmal gehört habe und mir gedacht habe, es ist nicht okay, dass es diesen Song bisher nicht auf der Welt gab. So, das habe ich nicht oft und das hat der Vorgänger aber geschafft. Und den Effekt schafft Reliance jetzt nicht, zumindest noch nicht und nicht mit diesem sofort wirksamen. Es ist ein bisschen verschachtelter, verträumter. Es fließt alles immer erst zu einem Höhepunkt zusammen. So habe ich das Album wahrgenommen. Dabei ist es aber nicht verkopft oder verschlossen, sondern es reißt mit und trotz aller Emotionen, hast du schon gesagt, ist es auch metallisch hart und blickt auch feierlich nach vorne dabei.
Ich muss auch sagen, ich bin auch so ein bisschen voreingenommen, weil ich habe das Album jetzt, glaube ich, so um die Weihnachtszeit herum bei diversen Zugfahrten in die Heimat und daheim bei diversen Spaziergängen von A nach B einfach sehr, sehr oft gehört. Also ich habe es voll inhaliert quasi.
Dafür ist es da und das machst du ja auch nicht mit jedem Album, also muss da ja schon irgendwas getriggert worden sein. So. Ich glaube, die Stimme ist auf jeden Fall wieder der Faktor. So, es ist großartiger Gesang, eine großartige Stimme. Ein Song wie Mercenary bezaubert mich auch von vorne bis hinten. Der ist so im Stil von Unbreakable oder Violence vom Vorgängeralbum. Access fand ich auch ganz großartig, richtig große Melodie. Und hinten raus noch so ein Oldschool in Flames Gedächtnisriff. Richtig stark und von diesen starken Momenten gibt es auf Reliance zahlreiche und die tragen einen durchs Album und alles umschmeichelt einen und trotzdem ist es noch metallisch und hart und es ist ein Album für, nicht nur für Leute, denen Opeth vielleicht entwachsen und mittlerweile zu viel Kopf und zu wenig Bauch und Herz ist, aber so in die Richtung, wie Opeth einen früher abgeholt haben, gehen Soin auch auf diesem Album wieder. Schon richtig groß und ein toller erster Soundcheck-Sieger für dieses Jahr, auch mit 6,5 Punkten im Review. Gibt's ja auch nicht alle Tage.
Wir hatten so viele Punkte gegeben.
Herr Springorum.
Nicht schlecht.
Wenn ich mir das richtig memoriert habe.
Ah, spannend. Nun ja, wer sich übrigens dafür interessiert, wo diese wirklich einzigartige Truppe herstammt, wo ihre Wurzeln liegen und welche Orte sie inspirieren, der darf sich auch auf eine umfangreiche Homestory freuen. Ich durfte die Band nämlich in Stockholm besuchen. Es war sehr schön.
Und liest sich sehr schön in der nächste Woche am 16.01. erscheinenden Ausgabe. Dann vom Kiosk runter ist unsere Januar-Ausgabe mit einem Album des Monats, das tatsächlich aber erst nächste Woche am 16.01. erscheint.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Und zwar ist es das lang erwartete neue Creator-Album Crushers of the World. Lang erwartet ist auch so eine doofe Musikbranchenfloskel, ne? Aber bei Creator trifft es zumindest bei mir zu. Und auch wenn die deutschen Thrasher ja 2025 wegen Buch und Film ziemlich präsent waren, datiert Hate über alles bereits auf 2022, also es ist schon mal wieder Zeit geworden. Ja, ich habe mich mit Mastermind Mille Petrozza sowie Bassist Frederik Leclerc in Berlin getroffen und über Crushers of the World gesprochen. Einen Ausschnitt daraus hört ihr hier. Und Achtung, weil Fred dabei war, fand das Interview auf Englisch statt.
Guten Tag.
Guten Tag. Yeah, we are here with Creator, and this year has been pretty exciting for the band. Mille published his autobiography, Your Heaven, My Hell, with Thorsten Groß, and the band released the documentary Hate and Hope with Cordula. Busy year. How did you both experience the last months? How content are you with
Cordula? What do you mean, like the last month since the release of the book, or
including all that stuff,
everything, like the summer leading
talking about the whole year.
Yeah,
I thought it was a good year. Since we haven't toured really, I mean, we only played like summer festivals this year, or did we tour?
No, we didn't. I was thinking no, but we recorded the album, so that was like two months and a half of.
Yeah, yeah.
It's a lot of things.
We did a lot of stuff, but we didn't do so much touring, so it didn't feel so exhausting. In my opinion, we did had to do some stuff for the documentary, of course, which I was kind of like, that was also exhausting.
Yes. I mean, I personally was exhausted this year. I had like a little burnout, like a.
What you said, yeah.
Yeah, yeah, yeah. I just like exploded. Like had like rash and just like feeling. Yeah, 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 yeah. So because the accumulation of a lot of things, but that's just on the personal side. But there was a lot of things happening at the same time. Yeah, documentary, the touring, the recording of the album, and but it's very positive in the end, and the release of the first two videos. So.
Right.
I was really like, of course, the book was also an issue for me, but that was a no-brainer, really. I mean, Thorsten really was very, very supportive. He took over most of the writing part, and he's also very enthusiastic when we did the first reading in the Kessel House.
Yes,
and,
what was great.
He was
the guitar as well.
Yeah. So he was kind of like carrying me through it because I never did a no-brain reading. So that was positive. The documentary was amazing, and so yeah, good year.
To prepare these two projects, you had to dive deep into your own past. So what did you learn about Creator and maybe also about yourself in this process?
I think especially with the book, I had a lot of feedback that people were like really positive about the fact that I was describing the Ruhrgebiet quite well. That was a very nice compliment. Because Ruhrgebiet sometimes gets a little over romanticized. And some people said to me that I was painting a realistic picture of it, but that to me was very positive. And the reception of the movie also, like most people were really, really entertained and very happy about the movie. And we are happy with the movie. And what did I learn? Nothing.
But the past is not that
past,
bad
no,
place.
The thing is, for me, it's an ongoing process. And the day I die, I might go look back. But right now, it's like just another chapter and just move on. And looking into the past, especially with the book, sometimes was a little unusual for me because I never like to talk about the past because I think it's...
True, you know.
Yeah, it's just...
In the last interviews, always. I don't want to talk about the past.
Yeah. Even like when we want to do like we do that for the fans as well. And it's a nice going back, but sometimes I have to force them to like play some old stuff.
Yeah,
like I'm just like, can we play Ripping Corps? Like, so it's more like definitely, you know.
Yeah, but that's not me as my other self as a fanboy. For example, I would definitely love to see bands that I loved go back to some of the old material also.
Yeah.
So, but I like artistically when we played the shows, the deep cut old school shows, I enjoyed it. But I also felt a little amputated, really. Mm-hmm. Because there's so much of your catalog missing.
Yeah.
And you're like, wow, artistically this is where I'm at now, but I can't play tonight.
Yeah.
That's why in this the last summer shows we played at least like a little block of more recent material.
Which was interesting though is that the crowd reaction is actually like people are more enthusiastic with the newer stuff.
Mm.
So it's actually great.
I mean that's the thing. I mean and it's also like a little bit of this perception on stage because I think I talked to Jamie about it. From Hatebreed, and he told me that sometimes, was it Jamie?
It was when we were talking about Strongest of the Strongest.
Yeah, we were like, the people are always requesting like old school stuff, and then when you do it, they just look and just stare.
What was that again?
Yeah. But they listen, and then when you play the newer stuff, they're like, oh, they're getting into it, and then the pit starts, and
Is that what you learned?
Yeah, that's what I learned.
Why not?
Just like that.
And now, you returned from book authors and movie stars back to musicians. So I was wondering, did these other adventures maybe also help you to keep up the excitement about your main job?
I mean, movie star is a big word.
Of course,
word.
You've been on the cinema.
Yeah, it's a big word. But
no, you're a movie star.
They
didn't tell you before you joined, right?
No.
You're going to be a movie star.
Yeah. Now we are in a, what is it, IDMB or, you know, like the... And probably because we appear in a movie. But for this, it's just us being filmed, like in a documentary. So I don't feel that didn't change anything, apart from the fact that, you know, seeing us on the big screen was, yes.
And on red carpets.
Yeah, it's true. Yeah, that was fun.
That was fun.
Yeah.
Oh, that day was good. But I'm very honest now. I love playing music.
Yeah, that's what I do.
That's a good message for the fans, I guess.
Yeah.
That's what I do best.
Okay, so let's switch to the music, to the new record, Crushes of the World. I would say it's a pretty fast and brutal creator record, also coming with...
So, your colleague before,
he
said the exact opposite.
He
said, like, oh, this is not very, well, it's not very brutal.
Music is not very brutal.
So like, maybe it depends what we heard before listening to the record. So, I would say great melodies, but also lots of aggression. So, I was wondering, was there any, what was your creative vision? What did you aim for? Maybe also compared to Hey Du Alles, the last one.
I think, first and foremost, just the band has grown together more. We're more like this unit now. When we did the last album, we were like, not that we didn't know each other, but it was a little bit weird time with everything that with the corona virus and things are falling into place, so to speak, and it was a little strange that we had to wait a year to, we had the songs ready and then another year nothing happened because there was shutdowns again, and so this was a lot more, felt a lot more organic. And everybody has, it was more of a team effort, I think, in my opinion.
Yeah, because we went straight from the pre-production, where we actually like rearranged the song all together, to the studio as well. We were just like together all the time, and like we had like different Vento was recording the drums, we were already like thinking about like solos and like melodies, and because I play guitar as well, so just like us three in like a different studio working, there was constant exchange, and I guess you can sort of tell on the album that, plus the fact that, you know, Jens is an amazing producer.
I think you did the pre-production with Andy, right? Andy Gimday.
This is Instagram name.
Yeah, so which role did he play for?
That was the first time, actually. Last time I was working with a different guy, Mark from Caliban. Also a very, very nice teamwork, because he's like so fast with programming drums, and he also had some ideas, you know, for arrangements and stuff like that. And it was very intense, because I'm not such a skilled technician, studio work is not my thing. And he was quite there, and I was like, every time I had an idea, I just went to his studio, and we would meet in the morning, and in the evening we had like almost a song that was almost ready. Sometimes I would go back and do some, change some things, and but when I played the album to the band, the arrangements were quite there, not all of them, you know. There was also two songs that didn't make it on the record, but it was like, it was a part of the process. It was to me, was important to not, how do I put this, to create a clear picture of what I want to achieve at the end of the day.
It's easier for us as well, something recorded. You've done that on the him in guitar, you can hear like study again, and it's like, what is this exactly? Do you want us to do? So at least like this is like, okay, we understand what you want.
So there's a moment when you present the rough or the main ideas.
It was quite late this time, but I did it on purpose, because usually I would send stuff, but this time I thought, you know what, let's try a different approach this time. Just send the whole ideas, like all the ideas for 12 songs, present the maybe the concept and maybe what the album could be, and I think it kept the whole thing fresh.
Sense of urgency in a way, because you send it like quite late, before we would start pre-production. I wonder if I was in Japan at the time on vacation, possibly. I'm just like, now, and then you know, so, but in a way it's just like,
Because I was kind of paranoid that we were sitting on the material for so long, and then to make it worse instead of better. Sometimes you have like that happened on the last record.
There was too many cooks in the kitchen.
Yes.
So it's just the songs went like from version A to B to C. At one point we could have stopped, and that would have been just. It's the way it is.
Sometimes you live and learn, you know. And also, like I said, the time when we did the last record was a little strange.
We would like fly 2 weeks to Germany, Sammy and I, to work on the songs. Then 2 weeks back again, because, you know, and then you come again, there was like a new restriction, you know, something else to put up your nose or somewhere else. And then we stopped after like 4 months of doing this, so 4 times 2 weeks. And we stopped, and there was like a break for, was it like another lockdown? I don't know, I lost my father at the time. Good timing, actually. Yeah. Like he died the night when we actually finished the pre-production.
That's what you said.
And then, so good timing. And then, yeah, we came back and just like, okay, here we go again. And it's just like, it's almost like the album was already out in our heads. Yeah, so you're just like, whereas this time you're correct. I mean, this is just like,
just go fresh and everybody's enthusiastic.
Yeah.
I thought that was a better like a way of doing it.
Yeah. So you were presented a record, and how did your contributions look like?
Like shit. No. I mean, well, first of all, when we do pre-production, we do it. I mean, Ventor has a different way of approaching songs, like guitar players, just like this is a riff. He needs like the song as a whole. So that gives us the time to rehearse and to get to know the songs a bit better. The way I approach things is that I look at everybody, what they're playing and how they understand the riffs as well, because I play like a different instrument. And I'm the one with the computer recording the rehearsals. So I just go back.
Yeah, almost like the conductor, so to speak. He's like making sure we're not playing different riffs.
Yeah. Which is true. I mean, it's just like, you know. So I'm just like, nah. We go back to the Airbnb with Sami. That's what we did. Like, we stayed in Essen for like a month and a half.
And Sami together.
Yeah. Which is nice. You know, like little couple. That way, they go and do their stuff, and I'm just like the one putting together, trying to get like a demo to send at the end of the afternoon so everybody can just listen, blah, blah. And when I do that, I usually like change, put a little something, just like, put a bit of that. And then the next day we just, you know, and we add. Yeah, we discuss, we try, we put some more stuff. So I don't know, like I changed the bass to my liking. Sami changed some melodies. I showed some melodies to Sami as well, because I had some ideas. The drums we discussed.
Oh, the intro we had. There was supposed to be an intro on the album.
It was sad. So cool. It was so
it was very cool.
Yeah.
But then we did it.
It got lost.
No, it didn't get lost. But the original demo version was a lot better.
Yeah. Ooh. It was for the song.
For
Barbarian. Mm-hmm. And I was just like, we were talking about it, and I was just like, okay, let's do something, because we love Conan the Barbarian. And I actually wrote that. I went to Berlin to do the screening of the movie, because that was in the middle of all of that. Mm-hmm. So we had a screening to check that we were happy. And I ate something wrong, and I had like a bug, stomach bug, but like a very bad one. Yeah. And I wrote that while sitting on the toilet.
But it came out good.
Yeah, exactly. It came out good.
What?
Yeah, exactly. So that was great. It was like bombastic, like the vibe of Conan, the main theme.
Yeah.
You wanted something like that. Just like,
and it was really like perfect.
Yeah, and that's my favorite soundtrack. I love Basil Poledouris. Mm-hmm. So I was just like trying to bring the emotion. And up until, you know, we went to Sweden, or just like, that's it. I was working on it, try to blah blah, and somehow
some people didn't quite understand,
and just went their own way, and the orchestration, and he came back, and I was like, where is the that's not so we have it somewhere, but I don't even know what I'd rather not put it out.
Mm-hmm. It's kind of sad, but these things happen a lot. You know, there's like killing your darling, so to speak. There was one song that I wanted to be on the record, and they were calling me. I was on there's an outdoor gym in Sweden. I was like,
And
then they called me like, yeah, we don't put the song.
not like that. It was not
know,
like that.
I'm like, fair enough. Yeah. I mean, it's probably for the better. You know, nobody. That's the thing. You know, the teamwork was always very respectful. Nobody that suggested something it because of ego or the wrong reasons. All suggestions, I would say, were to make the album good.
We all go in one team, one go.
All right. Yeah, you told me about the intro, but there are some choirs and orchestral arrangements again by Francesco Faini, like before. So why do modern creator records need this kind of atmospheric setting.
Because we want it, and yeah. we have the capacity. The songs scream for that.
Yeah.
They have like that sort of like anthemic, like hymn, fucking, you know.
Yeah.
And that's the next level. You want, you imagine a crowd, and you want like choirs of like big, you know, fucking, yeah. I was gonna
make
say
it epic.
Yeah.
There's this song Seven Serpents, and mm-hmm. the conclusion of the song led into the Amor Fati, which is a Stoic principle, mm-hmm. like embrace your fate. And I think on the original demo, I already did that. I sang that, sang the choir myself. And I was like, we need to have like a real female male choir.
Yeah.
And Jens, he has a connection to a big church choir in Örebro, Sweden. There was two more songs that were used to choir. And I think, unless you're not overdoing things, I think it's a nice little touch. What I like about the album is that you start the album very bombastic, and then you go into more anthemic stuff, and then there's this bit. Another journalist said that the second half is more freshy.
Yeah, yeah, yeah.
So it's to me it represents everything that we like as musicians, as a band. There's also some black metalish riffs, you know,
the one in Death Scream. Yeah, yeah.
And but it's never not creator. It's always like, it's always what we, it's everything that you hear is stuff that we love.
Yeah.
You know.
Yeah, when we just talked about Death Scream and Tränenpalast, in these two songs we can hear Britta Gertz from Hyris contributing guest vocals. So what's your connection to her, and why was she the perfect choice for these songs?
Coincidence also, we had the quote from the movie, the new version of Suspiria, where the mother Tenebrarum, or the mother Suspiriarum, I think, the main witch,
the main witch
of the coven, asks it's a conversation between the one of the dancers and one of the witches. So it's like, what do you ask? And the female answer is, would be to die. And I was like, we need to have like a real female voice here. Jens suggested Britta, and we knew, of course, that you were friends with her.
We've known her for many years,
and we know who she was. And then, of course, she did a great job for the Heaven Shall Burn, and she's just an amazing artist.
Yeah.
So we asked her to do this part, just to die, and then it came back, and she did the chorus and the to die thing, and the
death scream as well.
With you also.
Yeah, yeah.
I listened to it, and I was like, this is not enough. We need her to do like a real like duet. Put her into the white situation. She recorded the verses in her studio, and now we did the video with her.
Yeah, yeah.
And it's amazing.
Yeah.
It's amazing. And she's like, to me, this is just, it's like a perfect fit that doesn't feel forced, or it doesn't feel like featuring. Like out of place. I think I said this before. Sometimes certain people ask us to do features in order to gain Instagram followers or Spotify listeners.
Yeah, yeah, yeah.
That's a trick nowadays. Yeah, you feature a certain artist and then you gain some of their. And I'm like, we could have done that if we wanted to, but we love Britta's work. So we had her because we think that she should be featured. More people should know about her.
She's awesome.
Yeah.
I actually also did the two interviews for the two Hyris records, so like the last 5 years or something like that. But I think this year she really got more.
She deserves it. Like
she did run this year.
I've known her since 2018. We did Sincenum, and she was in Critical Mess.
Yeah.
And she's like I keep saying, she's a great person.
Yeah.
She's like, you know, super nice, and her voice is amazing, and the song definitely gain, you know. We had like a version before, you were just singing the whole thing, the song was great, catchy, but now that she's here, just like the dynamic changes completely. And the fact that she's a woman and the movie is about like Suspiria, it makes total sense. It's just like perfect fit.
Soweit Mille Pedrozza und Frédéric Leclerc über das neue Creator-Album Crushers of the World, das am 16.01. in den analogen wie digitalen Plattenläden steht. Und apropos Plattenladen, in unserer, wie du schon sagtest, aktuell noch am Kiosk liegenden Printausgabe 1.26 findet ihr eine große Creator-Titelgeschichte, die neben dem Gespräch auch einen exklusiven Besuch im Berliner Cortex-Plattenladen beinhaltet. Da haben wir nämlich Mülle und Fred zum Vinyl-Shopping hin begleitet. Videos davon findet ihr auch auf unseren Online-Kanälen. Wer es aber lieber analog mag, freut sich vielleicht auch über die exklusive 7-Inch-Vinyl, die dem Printmagazin beiliegt. Die enthält zwei Tracks, einmal Satanic Anarchy vom neuen Album und dann ganz exklusiv Strongest of the Strong live vom Metal Hammer Paradise 2023. Also ein rares Sammlerstück, das man Creator-Fans nur ans Herz legen kann.
Ein paar Tage lang noch am Kiosk, wenn ihr es nicht schafft. Wir verschicken das auch gerne in Deutschland portofrei, www.metal-hammer.de/creator. Da könnt ihr Restexemplare noch bestellen von diesem raren Stück.
Ihr könnt auch gerne mal in unseren neuen Shop reinschauen. Da findet ihr auch jede Menge Creator-Items, Platten und Merch und die Ausgabe und so weiter. Guckt euch einfach mal ein bisschen um und deckt euch ein fürs neue Jahr.
Unter metal-hammer.de/merch in dem Fall.
Genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch einen Ausblick auf die nächste Podcast-Episode zu wagen. Die erwartet euch nämlich am 23. Januar, dann mit einem Interview mit einem der größten Aufsteiger der letzten Jahre, den Butcher Sisters.
Wenn es schon bei JBO Ärger gab, ich glaube, nächste Episode werden wir
streiten.
Wir müssen über die Platte ja zum Glück oder auch Unglück nicht in der Tiefe sprechen, da wir sie im Interview haben werden.
Ja,
aber ich glaube, ein paar Sätze sollten wir darüber dann.
Nein, also nochmal möchte ich mir das wirklich nicht anhören.
Ich glaube, es hat sich bei dir so tief eingebrannt, dass du auch aus der Erinnerung noch sagen kannst.
Ja, das Trauma sitzt tief.
Wenn das Ende von Stranger Things nicht traumatisch genug war, dann The Butcher Sisters. Spoiler, ich mochte das Album.
Wer hätte das gedacht? Herr Gerber ja auch. Von dem her hören wir doch mal rein, was die zu sagen haben. Am 23. Januar ist es soweit und wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und freuen uns, dass ihr uns weiterhin zuhört und wünschen alles Gute für 2026.
Wir sind also in 2 Wochen wieder für euch da mit Maximum Metal.
Wiederhören.